Ja, ich habe große Freude, mit euch heute den Gottesdienst zu feiern, weil es einfach ein guter Text ist und weil es schön ist, am Tag einfach auch so zusammenzukommen, miteinander Lieder zu singen, miteinander einfach auch vor Gott zu sein. Und immer wenn wir das machen, dann erwarte ich, dass Gott auch da ist und etwas tut unter uns. Und ich hoffe, ja, vielleicht, wenn das auch passiert, während der Lied oder während der Predigt, oder? Und jemand merkt, mal, Gott hat mich angerührt, hat etwas bewegt in meinem Leben, vielleicht auch einen Schmerz weggenommen, dann scheucht euch nicht, das auch zu sagen. Ich habe früher, bin ich ein Skateboard gefahren, schon länger her, habe es dann wieder mal versucht, es geht wegen dem Knie nicht mehr wirklich gut. Und auch ein Snowboard bin ich auch gefahren. Und ich habe versucht zu kiten, was immer ein bisschen schwierig war, weil ich es nicht so recht gesehen habe. Aber ich habe immer noch so ein bisschen das Brett, oder, weil das gut ist so ein bisschen für Fitness. Das kann ich machen während dem Telefonieren oder so. Also wenn ich ein bisschen abgelenkt bin, man während dem Telefonieren, kann ich mir vorstellen, wie das aussieht. Früher konnte ich auch mal noch ein bisschen jonglieren dazu. Aber das zeige ich euch jetzt nicht da mit diesen Sachen. Jetzt, warum mache ich das? Wenn man so auf einem Brett ist wie jetzt da, oder, dann merkt man, ich muss immer ausgleichen. Ich muss immer schauen, dass es irgendwie geht. Und es braucht auch eine ordentliche Kraft, also so in den Oberschenkel. Es ist einfach gewackelig. Und vielleicht fühlt sich euer Leben manchmal auch so ein bisschen gewackelig an. So ein bisschen ungefestigt. Wo man irgendwo angerührt wird und merkt, ich muss immer korrigieren, ich muss immer irgendwie schauen, dass ich im Gleichgewicht bleibe, ich muss immer schauen, dass ich auf der Bahn bleibe, dass es irgendwie läuft. Und wenn das so ist, dann hängt das oftmals auch damit zusammen, dass ein tiefer Grund oder ein festes Fundament im Leben fehlt. Mein Leben war lange so, dass ich so ein bisschen umeinander gewackelt bin. Aber dann habe ich die Hoffnung kennengelernt, die Hoffnung, die unsere Hoffnung ist, die im Thessalonicherbrief steht, Jürgen hat es vorher gelesen. Und ich habe gemerkt, das Leben wird viel, viel ruhiger. Es wird viel, ich will nicht sagen entspannter, auch nicht unbedingt einfacher, aber es wird irgendwie gefestigt und ich bin nicht mehr so umeinander gerührt, vor allem wenn es auch schwierig ist im Leben. Die Gemeinde Thessaloniki, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, dass das Schöne, wenn man immer so am Gleichen ein bisschen dran ist, dann kann man das immer mal wieder so in Erinnerung rufen. Die Gemeinde in Thessaloniki, das kleine Gemeindli, wo dort in Thessaloniki war, ohne Haus, aber ich mache jetzt das als Kirche, so dass ihr es euch vorstellen könnt. Die Gemeinde, die hat unglaublich schwierig gehabt. Die sind bedrängt worden von allen Seiten. Und das ist einmal das eine, was sie bedrängt hat. Sie haben sich unter Druck gefühlt von Menschen um sie herum. Aber sie haben dann auch ein anderes Problem gehabt. Plötzlich. Sie haben plötzlich gemerkt, weg da. Sie haben plötzlich gemerkt, dass etwas in ihrem Glauben wie nicht stimmen scheint. Und vielleicht haben sie das auch schon erlebt, oder? Dass sie so eine Vorstellung haben, so muss doch das sein. Wenn man doch gläubig ist, dann müsste doch. Und dann hat er gemerkt, dass es nicht stimmt. Dass es nicht funktioniert. Dass irgendwie die Gleichung, die man sich in seinem Kopf zusammengestellt hat, am Schluss nicht aufgeht. Und die Gleichung, die sie sich gestellt haben, oder das Problem, das sie hatten, ist, sie sind zum Glauben gekommen. Und der Apostel Paulus hat ihnen gesagt, liebe Thessalonicher, wenn ihr an Jesus Christus glaubt, dann haben die ewiges Leben. Und das ewige Leben, das ist unzerstörbar. Aber dann haben sie plötzlich gemerkt, dass einige von ihnen krank werden und sterben. Ja, was jetzt? Ewiges Leben oder Tod? Verhebt denn das? Und sie haben plötzlich gemerkt, ja, wenn die sterben, dann sterben wir ja auch. Dann ist mein Ablaufdatum ja auch festgelegt. Und irgendwie ist es wie nicht mehr aufgegangen. Und sie haben sich gefragt, hey, warum werden wir trotzdem krank? Warum haben wir trotzdem Leiden? Warum werden wir durch schwierige Lebenssituationen durchgeführt, wenn doch der Gott vom Himmel mit uns ist? Wenn doch der Herr von der Herrlichkeit auf unserer Seite steht, dann müssten doch nur schon, wenn wir da sind, alle Feinde von uns platt auf den Boden fallen. Wieso geht es denn in unserem Leben trotzdem schlecht? Und das ist der Anlass für die Predigt beziehungsweise für die Gedanken, die der Apostel Paulus ihnen geschrieben hat. Er hat ihnen versucht, deutlich zu machen, hey, ihr seid nicht wie Menschen, die keine Hoffnung haben. Keine Hoffnung haben, das bedeutet, dass man ein Mensch ist, der eigentlich gar nicht weiss, warum auf dieser Welt ist. Oder so quasi, zack, ausgesetzt, oder? Wie der Robinson Crusoe auf einer Insel. Man hat keine Ahnung, wo man dort hergekommen ist, beziehungsweise er hat es dort schon gewusst, aber wie man dort soll überleben, was da eigentlich soll alles laufen. Ausgesetzt in dieser Welt und man spult so sein Leben ab. Und einer von den schlimmsten Momente in meinem Leben war, als ich als Jugendlicher oder als Teenager plötzlich mal erkannt habe und gemerkt habe, hey, ich stehe am Morgen auf und ich gehe zu Abend ins Bett und wieder ein Tag ist vorbei. Und ich habe nichts anderes gemacht als gearbeitet. Und dann war das irgendwie so ein Frust gewesen, und ich habe mir überlegt, hey Mann, ist das alles im Leben? Ist das wirklich das Leben? Ist das das, wo ist das so gedacht? Ist doch frustrierend. Wenn das Ziel von meinem Leben ist, dass ich einfach in diesem Leben alles hineinkriege, was irgendwie muss hineingekriegt werden, und nachher bin ich tot, dann finde ich das sowas von deprimierend. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich eher so ein bisschen der melancholische Typ bin, oder? Ich habe mir überlegt, hey Mann, ist das wirklich, ist es das? Kann das sein? Ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne mehr, ohne irgendwie einen Sinn, einen Grund, etwas, was das Leben weit macht, finde ich sowas von beengend und erdrückend. Es ist nur dunkel und schwarz. Eigentlich nichtig. Und dann spielt es ja keine Rolle, ob ich morgen noch arbeiten gehe oder nicht. Dann spielt es ja keine Rolle, ob ich morgen noch da bin oder nicht. Dann spielt eigentlich nichts eine Rolle. Wenn das alles nur zufällig ist, dann kann ich auch zufällig sterben und es interessiert. Trotzdem habe ich gedacht, es interessiert niemand. Heute weiß ich, dass das anders ist. Aber es ist so eine grosse Traurigkeit. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum wir manchmal in unserem Leben so versuchen, den Antrieb von unserem Leben so wahnsinnig hochtourig zu halten, oder? Dass die Traurigkeit uns nicht überfällt. Und der Gedanke, hey, es bringt ja alles nichts. Vielleicht ist das auch der Grund, warum wir so viel versuchen, Vergnügen und Sachen, die so flüchtig sind, in unser Leben reinzupressen, reinzupacken. Oder das noch erleben, das noch erleben, das noch erleben. Oh, habe ich etwas verpasst? Weil wir immer die Angst haben, ja, am Schluss verpassen wir das Leben. Und es ist vorbei, weil unser Grabstein, der ist buchen. Also vielleicht eure Ahnung, aber eigentlich theoretisch könnt ihr dann schon buchen. Dann wüsstet ihr, dass das drüber steckt, über euch nachher, wo ihr wollt. Also für mich, glaube ich, ein Holzkreuz, habe ich mir, glaube ich, überlegt. Aber es ist schön, es war einfacher zum Zeichnen, ein Grabstein. Ist das, was unser Leben ausmacht? Das wäre so ein bisschen das Gewackelige, oder? Wo man immer muss kämpfen, immer muss schauen, dass man nicht zu kurz kommt, immer muss Angst haben, dass irgendwie etwas noch fehlt, dass man etwas verpasst hätte. Das macht das Leben so unruhig, so völlig hektisch. Und in das hinein kommt das, was der Apostel Paulus da sagt, ihr seid nicht Menschen, die keine Hoffnung haben. Und ich hoffe schwer, dass du auch ein Mensch bist, der Hoffnung hat. Und die Frage ist dann natürlich, ja, hebt die Hoffnung auch? Ist das eine reale Hoffnung? Oder Hoffnung ist ja etwas, so ein bisschen wie, wenn ich ein Bild für Hoffnung jetzt müsste haben, für eine Präsentation, würde ich vielleicht so einen Wolkenhimmel nehmen, blau mit Wölkchen und so, das ist Hoffnung. Ich weiß nicht, wie ihr Hoffnung würdet darstellen, aber und wenn der Wind kommt, dann ist die Wölkchen weg oder dann kommt der Sturm und dann kommt das Trübenwetter und dann ist die Hoffnung vorbei. Hoffnung ist etwas Flüchtiges, irgendwie etwas, was man nicht so kann festmachen kann oder nicht so wirklich kann greifen, nicht so kann haben. Unsere Hoffnung hat einen Namen. Und unsere Hoffnung hat den Namen Jesus. Das sagt der Apostel da in diesem Text sehr deutlich. Der Name Jesus als der Punkt, als der Ort, wo unsere Hoffnung fixiert ist, wo unsere Hoffnung sozusagen angebunden ist, wo unser Leben dran angerahmt ist. Der Name Jesus. Und die Frage ist ja, warum Jesus? Und verhebt das überhaupt? Und stellt euch jetzt eine ganz einfache Frage. Und am besten überlegt ihr gar nicht zu fest, sondern ruft einfach rein, was ihr denkt. Ist Jesus Christus gestorben?
Ja.
Ist Jesus Christus auferstanden?
Ja.
Dann heisst doch das nichts anderes, als dass da einen durchlässigen Punkt gibt auf dieser Welt. Also, dass das nicht das Letzte ist. Wenn Jesus das tatsächlich gemacht hat, wie wir jetzt da bekannt haben zum Teil, dann heisst doch das, dass der Tod durchbrochen ist. Dann ist nur eine Frage, wie das zu unser Leben hineinkommt. Dann ist nur eine Frage, ja, wie kann das, dass der Durchbruch zum Leben an, wie kann das etwas werden, was für mich gilt, was für mich da ist? Wie kann das etwas werden, das in meinem Leben Realität wird? Und der Apostel Paulus sagt das ganz simpel und einfach. Er sagt, ihr müsst in Christus sein. Ja, in Christus sein, ja. Das ist wieder ein Begriff. Könnt jetzt da die alten, weisen Bibelkenner fragen, was das bedeutet? Ich möchte es euch einfach versuchen, kurz ein bisschen aufzuzeichnen. Was in Christus sein für mich bedeuten könnte. Und zwar fange ich an, nicht gerade bei Adam und Eva, aber gerade kurz dahinter, nämlich bei der Arche Noah. Machen wir dann noch schnell Noah an. Noah. Wie ist es möglich gewesen, dass Menschen in der Sintflut gerettet worden sind? Wie ist es möglich geworden?
Sie sind eingestiegen.
Ist sehr simpel, oder? Alle die, die drinnen waren, die sind gerettet. Und alle die, die draussen waren, die haben es nicht überlebt. Also, wenn man neu mit drinnen ist, an einem so einem Gebiet, an einem Ort, wo es Rettung gibt, dann kommt man alle davon, oder? Ein anderes Beispiel. Ich zeige das mal auf. Ihr könnt einrufen, sobald ihr es erkennt. Das ist dann ein bisschen wie Montagsmaler. Ich mache da immer so ein bisschen Häuschen, die sehen dann aus wie Menschen. Habt ihr das schon gemerkt? Die gröbste Plage, die die Ägypter erlebt haben, die Israeliten waren in den Häusern und der Engel vom Tod ist umeinandergegangen, hat alle Erstgeburt getötet. Und wie haben wir gerettet werden? Wenn man drinnen war. In ein Schiff hineingehen, in ein Haus hineingehen, okay, das ist ja noch begreiflich, oder? Kann man noch verstehen. Was heisst denn in Jesus zu sein? Ich möchte euch das versuche ich am Beispiel deutlich zu machen. Es ist nicht ein 100% gutes Beispiel, aber ein richtig gutes Beispiel gibt es darum nicht, weil es etwas ist, wo man geistlich muss verstehen muss, also wo Gott einem ein Stück weit offenbaren muss. Manchmal sagt man doch, ich bin im Regen gestanden. Habt ihr das schon gehört? Ich bin im Regen gestanden. Was passiert, wenn man im Regen steht ohne Schirm? Durren und durren, oder? Plätsch, Flutti, nass. Durre und durre nass. Soll ich Hochdeutsch sprechen? Oh, Entschuldigung. Ja, ich kann spontan umstellen für dich. Spontan. Ja, Rita, du musst hier rufen und sagen, wir haben jemanden, wo Hochdeutsch. Tut mir sehr leid. Ich könnte nochmals zurückspulen, aber es wäre für die ganze andere Allgemeinheit ein bisschen schwierig dann. Also man sagt so, ich stehe im Regen und dann wird man nass. Man wird durchdrängt von dem, was da ist. Wenn wir in Christus sind, werden wir durchdrängt von ihm. von seinem Leben, von seiner Art, wie er in Beziehung mit Gott, dem Vater, steht, von dieser Güte und Liebe, die durch Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Wir werden durchdrängt und mit hineingenommen in dieses Leben Jesu. Und wenn wir jetzt uns überlegen, was Jesus Christus heute ausmacht, also nicht damals, als er auf der Erde herumgewandert ist, sondern was ihn heute ausmacht, wo ist Christus jetzt? Er ist zur Rechten des Vaters. Wo ist der Vater, für die, die es nicht wissen? Er ist im Himmel. Er ist im Himmel. Also wir sind durchdrungen von dieser Jesusartigkeit. Wo ist also unser Platz? Im Himmel. Nun sind wir noch hier. Aber wir haben nicht unseren Heimatort hier auf dieser Erde und unsere Verwurzelung hier auf diesem Boden, sondern wir haben unsere Verwurzelung, unseren Heimatort, den Ort, wo wir hingehören, das ist bei Gott, dem Vater im Himmel. Nicht gerade zu Rechten, weil dieser Platz gebührt uns nicht, aber dort beim Vater, ganz nahe an seinem Herz. Dort ist unser Ort. Wie lange wird Christus leben? Ewig. Ihr seid so was von gescheit. Und das morgen früh. He? Er wird ewig leben. Wir sind durchdrungen von dieser Ewigkeit, die Christus eigen ist. So wie wenn man vom Regen durchnässt ist, sind wir durchdrungen, durchdrängt von diesem ewigen Leben, das Christus uns gibt. Das heißt in Christus sein. In diesem Bereich, wie man hier im Bereich der Arche ist oder hier einen Heilsbereich hat, in diesen Heilsbereichen sind wir mit Jesus Christus verbunden. Und einer dieser Heilsbereiche ist immer auch die Gemeinschaft mit anderen Christen, das Miteinander gemeinsam unterwegs sein, das hineingenommen sein. Denn Gott erwartet nicht von uns, dass wir das Christsein alleine schaffen. Er erwartet nicht von uns, dass wir wie Überflieger alles so Superman-mäßig hinkriegen. Vielleicht dann bei der Entrückung können wir das dann mal versuchen, oder? Ob das dann geht in der Luft. Sondern er erwartet von uns nur, dass wir zusammen vor ihm sind. Wie wir das heute Morgen auch sind. Gemeinsam in seiner Gegenwart vor dem Thron Gottes hineingenommen in diese Gnade, in diese Liebe Gottes, die er geschenkt hat durch Jesus Christus. Und darum warten wir auf Jesus. Weil wir sehen vieles von dem, was ich jetzt gesagt habe, sehen wir nicht. Wir glauben, dass Jesus im Himmel ist. Wir glauben, dass er ewig lebt. Wir glauben, dass er in der vollkommenen Beziehung mit dem Vater jetzt vollendet ist. Und wir glauben, dass genau das unsere Bestimmung, unsere Berufung, der tiefste Grund unseres Daseins und Lebens ist. Nicht einfach Tag für Tag abspulen, sondern genau an diesem Ort zu sein, in dieser Verbindung mit Jesus. Und wenn Jesus Christus kommt, wenn der Himmel zerreißt und er sichtbar wird, dann wird das offenbar werden, ein altes Wort. Es bedeutet nichts anderes als sichtbar werden. Es wird sichtbar, dass das, was wir geglaubt haben, total richtig und gut war. Und dann, ja, dann haben wir nicht mehr nur eine Hoffnung, sondern wir sehen, was wir geglaubt haben. Und jetzt heißt es im Text, damit sollt ihr euch trösten untereinander. Also wir sollen uns nicht damit trösten, dass wir denken, ach, es kommt schon irgendwie gut, weil es immer gut kommt. Oder das Leben ist ja immer ein Fortschritt, ein Fortlaufen. Es wird auch wieder besser werden, bessere Zeiten geben. Das ist nicht unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung ist nicht, dass das Leid irgendwann mal ganz von der Erde verschwindet und wir nur noch alles schön und gut haben. Unsere Hoffnung ist nicht, dass wir irgendwann mal alles überwunden haben und nichts mehr an Bedrängendes an unser Leben herankommt, ob das jetzt wie bei den Thessalonikern äußerliche Verfolgung war oder auch einfach Leid, das uns das Leben zumutet. Unsere Hoffnung ist nicht, dass wir wie unter einem Schutzschild da durchmarschieren und nichts uns etwas anhaben kann, sondern unsere Hoffnung ist Jesus Christus. Dass er als der Herr und König der Welt uns dorthin nimmt, wo wir hingehören. Und darum ist auch alles, was wir hier auf dieser Erde haben, immer ein bisschen nur wie ausgeliehen. Denn wir werden alles mal loslassen, alles mal hinter uns lassen. Und dann komme ich zum dritten Teil, dann sagt der Apostel Paulus etwas Lustiges. Ich kann nicht nach vorne, ich brauche mal eins weiter, vielleicht müsste man mal reinklicken oder so. Er sagt, was ich euch jetzt sage, das sage ich euch mit einem Wort des Herrn. Ja, jetzt kannst du mich lassen, genau, jetzt geht's. Das sage ich euch mit einem Wort des Herrn. Das ist darum spannend, weil er offensichtlich unterscheidet, ob er etwas sagt, das er selbst aus dem tiefen Schatz seiner geistlichen Erkenntnis verstanden hat. Er macht einen Unterschied, ob er etwas erkannt hat, weil der Geist es ihm offenbart hat, oder ob er sich beruft aus etwas, was Jesus Christus selber sagt. Er sagt das mit einem Wort des Herrn. Das bedeutet nichts anderes als, was ich euch jetzt sage, das ist sowas von 100% gewiss wie sonst nichts. Er sagt ihnen Folgendes. Hier auf der rechten ist das, was im Thessalonicher steht. Ich lese euch zuerst das linke vor, Entschuldigung. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Das sagt er ihnen mit einem Wort des Herrn. Da habe ich mich gefragt, ja, da muss es ja irgendwo ein Äquivalent geben, also etwas, was dazu passt. In Matthäus 24, und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Es gibt offensichtlich eine ganz klare Reihenfolge, wie das alles ablaufen wird. Es gibt einen Moment, hatte gestern Besuch von einem Freund, der spielt Posaune. Da habe ich ihn gefragt, kannst du nicht bleiben? Dann könnten wir gleich noch Posaune haben heute. Aber das ging leider nicht. Es wird ganz konkret ablaufen. Warum sage ich euch das? Wenn das so deutlich hier steht, dann ist völlig klar, wir werden nicht irgendwann mal in die Gemeinde kommen und niemand wird da sein, weil wir die Entrückung verpasst haben. Denn wir werden das mitbekommen. Oder? Posaune ist... Das ist nicht... Wo man aufpassen muss und nichts verpassen. Oder? Ich habe das schon so in einer Gemeinde, also in einer Gruppe von Christen erlebt. Gesagt, ja, jetzt passiert dann gleich was und wir müssen alle sehr, sehr, sehr bereit sein, dass wir es nicht verpassen. Da habe ich immer gedacht, ja, wenn Gott etwas tut, dann verpasse ich es nicht, weil ich bin ja am Herzen Gottes. Ich will ja leben mit ihm. Also warum soll ich es verpassen? Mein Herz ist ausgerichtet auf Gott. Und diese kleinliche Angst, oder man könnte hier etwas verpassen, ist mehr aus der Welt als aus dem, was Gott tut. Denn er kommt gewaltig mit Posaunen und mit seinem Engel her. Und dann wird er die Leute sammeln. Und zurück auf diese Frage der Thessalonicher, die bedrängt sind durch die Frage, ja, warum sterben wir dann? Wir sind doch fürs Leben bestimmt. Sagt der Apostel ihnen, ihr werdet, oder eure Toten, die werden zuerst auferstehen und sie werden dem Herrn entgegengehen und wir werden mit ihnen sein und wir werden auf dem Weg in den Himmel unsere Freunde treffen. Ist das nicht toll? Gesundheit. Ist das nicht super? Einfach, gut, vielleicht werden wir auch die Leute treffen, die nicht unsere Freunde waren. Das ist halt, dann müssen wir halt schauen, dass wir in der Luft ebenso supermanmäßig ein bisschen herüberwinden, oder? Ist ja wie, wenn man auf dem Wasser fährt oder mit dem Ruder, kann man es in der Luft auch machen. Darum haben die Flugzeuge auf Schwanzflossen. Aber wir werden die Leute treffen und sie sind nicht einfach weg. Und auch wir, wenn wir mal von dieser Erde gehen, wir sind nicht einfach weg. Es ist nicht so, dass niemand mehr an uns denkt und alles ist einfach vorbei und irgendwann werden alle die Denkmäler, die wir gesetzt haben, die wir uns gesetzt haben, die werden dann irgendwann abgebrochen, weil die Nachkommen das gar nicht mehr wissen, warum die überhaupt da waren. Ich habe das schon so oft erlebt, wie Leute, wenn sie älter werden, dann irgendwie denken, ja, ich gebe mein Haus jetzt meinen Kindern. Und sie, am besten ist es, wenn sie alles so lassen, wie ich es gemacht habe. Und dann einmal gab es eine Situation, da hat jemand gesagt, ja, weißt du, die Küche ist noch ganz neu. Da habe ich gefragt, ja, wie alt? Dann ja, 30 Jahre. Ja, wie neu? Ja, die Eltern haben ja auch noch mehr Sorge gegeben und es war besser gebaut und alles. Völlig klar, aber neu ist was anderes. Es wird alles mal weg sein. All die Denkmäler, die wir uns bauen, all das, was wir hinterlassen möchten, oder, wird mal weg sein. Aber bei Gott wird unser Name bekannt sein. Dort ist unser Platz, dort ist unser Daheim, dorthin gehören wir und wir werden, ob wir schon gestorben sind oder noch leben, mit Christus vereint vor dem Thron Gottes stehen. Ich komme damit zum Schluss. Vielleicht gleicht dein Leben zu einem Wackelding. Es ist nicht mehr ganz rund, darum ist es ein bisschen schwieriger. So einem Wackelding, oder, wo du immer denkst, ach, hoffentlich falle ich nicht aus dem Leben heraus, hoffentlich stürze ich nicht ab. Ah. Macht Spaß. Und das macht mal Spaß für einen kurzen Moment. Aber was du wirklich brauchst, ist einen Ort wie hier, die Arche oder wie damals das Haus, einen Ort des Heils, wo du weißt, da gehörst du hin. Und wenn du diese Hoffnung hast, dann lass sie dir nicht rauben. Nicht durch die Umstände, die in dein Leben hineinbrechen. Lass es dir nicht rauben durch das, dass immer wieder alle sagen, das ist ja alles Humbug. Sondern sei vielmehr ein anderer, jemand, der tröstet, weil wir eine Hoffnung haben, die den Tod überdauert. Weil wir einen Trost haben, der nicht einfach so, es wird schon alles gut. Es wird gut wegen Jesus Christus, wegen nichts anderes. Wegen unserem Herrn und weil wir mit ihm verbunden sind, weil wir in Christus sind. Und wenn du nicht in Christus bist und nicht diese Festigkeit, diesen Boden unter deinen Füßen spürst, dann lade ich dich heute ein, einfach zu sagen, ich will in Christus sein heute. Ich will nicht nach Hause gehen und wieder auf diesem Wackelbrett stehen zu Hause. Und manchmal kann es auch helfen, wenn du einfach für dich beten lässt und dich segnen lässt und diesen Zuspruch von jemandem hörst, ja, Jesus hat für dich bezahlt. Ja, dein Leben ist unter dem Segen Gottes. Und wenn du das möchtest, lade ich dich gerne ein, nachher auch für das Gebet. Jürg wird es dann nochmals erwähnen in den Anzeigen. Lasst uns aufstehen für ein Gebet. Und wir sind vor deinem Thron, allmächtiger Gott, und haben diese starke Hoffnung, dass die Ewigkeit dir gehört. Und weil sie dir gehört, gehört sie auch uns. Und lass uns doch auch in diesen Momenten, wenn wir dir diese Lieder singen, so eine Türe offen sehen in die Ewigkeit hinein. Eine Türe, die uns im Herzen trifft und wir spüren, hier gehören wir hin, an diesen Ort des Friedens, an diesen Ort der Seligkeit, an diesen Ort des Heils. Herr, lass diese Gewissheit wachsen in unseren Herzen und schenke uns den Mut, über unsere Hoffnung zu sprechen, damit wir trösten können, wenn andere traurig sind. Amen.